ARD.
Also ich bin damit ja groß geworden, dadurch, dass mein Vater das gemacht hat. Und der hat eigentlich diesen kompletten Wandel ja mitgemacht. Also von diesem, was ich sagte, einfach einen Baum in die Erde gesteckt, abgewartet, also übertrieben, überspitzt gesagt, was die Bevölkerung denkt. Man wartet ab und dann bekommt man ganz viel Geld. Und wir haben uns dann ja hinentwickelt, insgesamt aber in Deutschland und in Europa, zu diesem perfekten Weihnachtsbaum.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mowitz.
Und wir starten mit der wichtigen Frage, Maja. Habt ihr schon einen Tannenbaum?
Nein. Hast du schon einen aufgestellt?
Nee.
Was sind wir für Weihnachtsbanausen?
Ja, wir sind so auf dem letzten Drücker, ne?
Das hast du jetzt über dich selber gesagt. Also, wir haben leider seit einigen Jahren schon gar keine Tannenbäume mehr. Eine Zeit lang hatten wir aber dafür zwei, also haben wir eigentlich schon vorgesorgt. Meine Eltern konnten sich immer nie einigen. Mein Papi wollte immer den allergrößten haben, der oben die Spitze noch bis zur Decke ging, der sich so biegen musste. Ja. Und meine Mutter wollte immer einen kleinen haben, wo sie dann noch mit so Puderzuckerguss so Schnee faked quasi.
Lass mich raten, weil dein Papa diesen Tannenbaum auch nicht schmücken wollte oder schmücken musste, ne? Das nehme ich bei uns genauso. Ich will auch mal einen großen Tannenbaum, aber bei uns zu Hause heißt es dann immer, ja, du schmückst ihn ja auch nicht. Und dann musst du ja bis oben in die Spitze reinkrabbeln und die ganzen Lichterketten und so, ne?
Ja, die auseinandertüllen, das ist auch immer eine Aufgabe. Und bei meinem Vater hörte der Job immer auf, wenn er den wirklich in den Stamm gepackt hat oder in diesen Ständer und keiner wollte ihn schmücken und deswegen war meine Mutter ein Fan von kleinen Tannenbäumen und da mussten mein Bruder und ich immer mit dieser Lichterkette sie auseinandertüdeln und dann irgendwann kurz vor Weihnachten schmücken. Stand aber ein paar Tage ungeschmückt.
Also es geht heute um Tannenbäume.
So sieht's aus.
Aber vorher begrüßen wir euch, liebe Hektis, hier bei 63 Hektar, einer etwas weihnachtlichen Folge von unserem Landwirtschaftspodcast. Ihr wisst, wir wollen hier mit Landwirten und mit Verbrauchern ins Gespräch kommen, weil wir festgestellt haben, es gibt zu viele Vorurteile auf beiden Seiten und auch bei Tannenbäumen gibt es Vorurteile. Und deswegen wollen wir miteinander reden und ich stelle immer gerne Fragen, weil ich bin ein ahnungsloser Verbraucher.
Bei Tannenbäumen gibt es Vorurteile. Was ist denn ein Vorurteil, was dir einfällt gerade?
Soll ich mal einen Hashtag sagen? Mhm. Monokultur. Mhm. Was passiert da bei dir, Maja? Kriegst du Pickel?
Ich kriege Schweiß in allererster Linie. Aber wächst nicht vieles in Monokulturen? Was ist daran schlecht? Das können wir ja nachher nochmal besprechen.
Gute Frage. Also Maja ist hier schon wieder richtig auf Krawall gebürstet, obwohl es eigentlich weihnachtlich sein soll. Ja, und deswegen sitzen wir. Ich komme aus der Stadt, bin eigentlich Radiomoderator und habe von Landwirtschaft so gar keine Ahnung. Aber durch diesen Podcast lerne ich immer mehr dazu und entwickle so auch ein bisschen Verständnis für die andere Seite.
Das ist schön, genau. Und ich bin Maja Mukwitz, komme selbst von einem konventionellen Ackerbaubetrieb, habe Landwirtschaft studiert und komme hier aus der Gegend.
Und wir starten wie immer in diesem Podcast mit einer Rubrik, die mir mittlerweile ans Herz gewachsen ist.
Majas Landwort.
Das ist nämlich die Rubrik, in der du mir einen Fachbegriff erklären musst. Und dieses Mal habe ich für dich mitgebracht Terminaltrieb.
Terminaltrieb?
Terminaltrieb.
Oh, also zuerst dachte ich, es hat was mit Terminator zu tun. Mhm. I'll be back. Aber Terminaltrieb ist ja, Terminal ist irgendwas Allerletztes, etwas Endgültiges, etwas Abschließendes, Finales. Mhm. Und Trieb ist,
ist Trieb?
Ja, was ist denn wohl Trieb? Das wissen wir alle, was Trieb ist. Ne? Also ich glaube, es geht darum, dass Leute ein letztes Aufbäumen, bevor man sagt, okay, ab sofort sitzen wir nur noch händchenhaltend draußen auf der Parkbank. Das ist der Terminaltrieb. Das ist ein Begriff aus der Fortpflanzungslehre und ist bei allen Säugetieren zu beobachten.
Und wann setzt der ein? Bist du da schon?
Das hängt immer ein bisschen davon ab. Also bei manchen Leuten geht es, glaube ich, mit Mitte 30 los und bei anderen vielleicht 105. Das ist ganz individuell.
Ah ja.
Terminaltrieb.
Ja, schön.
Eine zweite Möglichkeit wäre, dass es ein Terminaltrieb ist. Weißt du?
Nee, erklär.
Terminal, Flughafen.
Ach so,
Leute,
ja.
Leute, die zwanghaft in den Urlaub fahren wollen.
Ah ja, so wie du.
Die treibt es in den Flughafen, in das Terminal 1 oder 2. Und das ist mittlerweile auch fast schon pathologisch und wird in Selbsthilfegruppen mittlerweile erfolgreich behandelt.
Hast du auch Terminaltrieb in dir?
Welchen?
Wann ist der nächste Urlaub?
Welchen denn? Also ja, den einen Terminaltrieb oder den anderen?
Den zweiten.
Den zweiten? Nee, habe ich nicht so.
Gerne zu Hause,
ich bin gerne zu Hause.
Gerne hier im Funkhaus, ja. Sehr gut.
So, was davon war richtig?
Beides sehr kreativ, Kuhlage. Aber wir wollen ja heute über Weihnachtsbäume reden und deswegen habe ich mal geguckt, was gibt's denn da so an Begriffe. Und der Terminaltrieb ist der oberste, gerade nach oben wachsende Trieb eines Baumes. Also quasi die Hauptspitze, von der ich gerade eben auch schon geredet habe, dass sie bei uns immer besonders hoch sein musste. Wie hoch wird denn so ein Weihnachtsbaum?
Je nachdem.
Endlos?
Also wovon, was für ein Weihnachtsbaum? Ich meine, Weihnachtsbaum ist ja keine eingetragene...
Die Nordmanntanne.
Botanisch, die Nordmanntanne. Die Nordmanntanne, ich würde mal sagen, bis zu 12 Meter ungefähr?
Mehr?
15 Meter?
Mehr?
Du meine Güte, über 20?
Ja, noch viel mehr.
30?
Noch viel mehr.
45 Meter?
Schon mal ganz gut. 40 bis 60 Meter kann eine
Nordmanntanne
hoch werden. Ja. Und wie alt kann eine Nordmanntanne werden? Unter idealen Bedingungen?
Ich sag mal so, bis sie ihren Terminaltrieb 102. Weiß ich nicht, die können sehr alt werden.
Die können 500 Jahre alt werden.
So, jetzt frag ich dich mal was.
Ja, frag halt.
Wie viele Nadeln hängen denn ungefähr an einer 1,60 Meter großen Nordmanntanne?
Okay. Ich sag jetzt einfach mal 1 Million.
Falsch. Die Fernsehsendung Frag doch mal die Maus hat mal eine 1,63 Meter hohe Nordmanntanne.
Also entweder du kommst hier mit einem schlechten Song oder mit einer Fernsehsendung mit der Maus.
Ja, 1,63 Meter und haben nachgezählt und an einer 1,63 Meter hohen Nordmanntanne hängen 187.333 Nadeln. Wenn also in Zukunft nochmal jemand kommt und sagt, du hast nicht mal alle Nadeln an der Tanne, dann muss man einfach nur nachzählen. Und das sind 187.333 Nadeln.
Und ich habe noch viel mehr Fakten, aber wir haben ja auch einen Gast.
Ja.
Wir wollen jetzt einfach mal überschwenken, oder? Raus aus der Rubrik.
Ja, woher kommen eigentlich die Tannen? Und wachsen sie tatsächlich alle in Dänemark und werden importiert? Oder kommen sie alle aus Deutschland? Wie lange lebt so eine Nordmanntanne?
Wie viel Arbeit steckt vor allem da drin?
Wie viel Arbeit steckt da drin? Ist das gut für die Natur? Ist das gut für Biodiversität? Ist ein Plastikbaum besser? Das werden wir jetzt alles mal klären in dieser Folge von 63 Hektar. Und wir haben einen Gast, die könnte nicht besser geeignet sein, weil sie hat eine Tannenbaumplantage. Und da frage ich gleich mal, ist das der richtige Wort? Saskia Blümel.
Der Wort.
Ist das der richtige Wort?
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Tannenbaumplantage, ja, ich sag eher Weihnachtsbaumkultur, aber man kann auch Tannenbaumplantage sagen.
Also ihr habt im Landkreis Harburg in Moisburg, habt ihr eine Weihnachtsbaumkultur. Wie muss man sich das vorstellen? Wie groß ist die? Und sind die alle unterschiedlich groß, diese Weihnachtsbäume?
Ja, also wir haben natürlich mehrere Felder, nicht nur ein Feld. Das teilt sich auf. Wir bewirtschaften insgesamt 35 Hektar momentan. Weihnachtsbäume sind dabei, den Betrieb weiter auszubauen. Und natürlich funktioniert also Weihnachtsbaumanbau ist ein Stück weit Landwirtschaft, aber auch ein bisschen Forstwirtschaft. Also ist so ein Mischding eigentlich und wird auch in Deutschland als Sonderkultur behandelt. Und es funktioniert halt nur dann, wenn wir alle Größen da haben, weil wir müssen für jeden gefällten Baum automatisch einen neuen pflanzen, sonst haben wir in 10 Jahren keine Bäume mehr.
Oh Mann, das ist ja wirklich eine logistische Meisterleistung, ne?
Wie lange muss denn so ein Baum wachsen, bis wir ihn dann bei uns im Weihnachtszimmer haben, im Wohnzimmer haben?
Also es kommt drauf an, wie groß er ist. Der Durchschnittsbaum ist tatsächlich so ungefähr 2 Meter aktuell und der ist durchaus 12 Jahre alt.
Wahnsinn, ne? Kannst du uns beschreiben, was ihr, kannst ja gleich mal sagen, wie viele Menschen damit zu tun haben, bis wir dann den Baum kaufen? Also welche Arbeiten so anfallen innerhalb dieser 12 Jahre?
Ja, also wenn wir den Baum pflanzen, dann bekommen wir ihn als Setzling aus einer Baumschule. Das ist dann normalerweise schon eine 3-jährige Pflanze. Das heißt, die Baumschule erzeugt die Jungpflanze vom Samen bis zu der kleinen Pflanze. Da ist sie dann ungefähr 20 Zentimeter groß. Und dann pflanzen wir sie bei uns in die Kulturen.
So. Darf ich mal fragen, was sowas kostet? Darfst du darüber reden?
Also es kommt drauf an. Je nachdem, sage ich mal, welche Herkunft, welche... Mhm. Also da gibt es die unterschiedlichsten Sorten. Wenn man jetzt auch bei der Nordmanntanne guckt, knapp 1 Euro.
Okay.
Und wie groß sind die dann, die Setzlinge? Damit wir uns das auch vorstellen können.
Die sind dann so ungefähr 20 Zentimeter groß.
Wahnsinn, ne? Und 2, 3 Jahre schon alt.
Genau, 3 Jahre alt in der Regel. Und ja, und dann müssen sie ja gepflanzt werden. Also dann wird es eigentlich erst richtig teuer, sage ich mal, zumindest für einen als Weihnachtsbaumbetrieb. Die Felder müssen erstmal eingezäunt werden. Also die Nordmanntanne kann nur eingezäunt gepflanzt werden, weil ansonsten ja das Wild einfach kommen würde und ja sich an den leckeren Nordmanntrieben entsprechend beköstigen
den
würde.
Am Terminaltrieb.
Genau, am Terminaltrieb, das wäre das Schlimmste. Und
die fegen ja. Dann, sagt man, ne? Also auch wenn die ein bisschen älter sind, dann reiben die so ihren Bast ab und ihre Hörner?
Genau, das ist einmal, dann ist die Rinde wirklich verletzt. Oder aber im Frühjahr, wenn der Baum austreibt, im Mai, dann fressen die wirklich die jungen Triebe.
Ja.
Ja. Ja, die sehen ja auch immer so lecker aus, so hellgrün und so. Man kennt das, man möchte auch gerne mal reinbeißen, ne? Aber mich würde mal interessieren, wie werden die denn gepflanzt? Also macht ihr das von Hand, die Setzlinge einzeln rein, oder habt ihr Maschinen dafür?
Also wir haben eine Pflanzmaschine, da sitzt man drauf und dann macht's immer klick, 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 und bei jedem Klick steckt man eine neue Pflanze in die Erde.
Also hinten jemand drauf?
Genau,
oder
am
wie viele
Trecker.
Menschen?
Also am Trecker ist die dran angebaut und dann sitzen dort drei Leute in einer Reihe und stecken die Bäume rein.
Ah. Okay, also es passiert dann quasi doch noch so per Hand.
Ja.
Die werden da so reingemacht. Okay.
Ja.
Und wie viel schafft man das am Tag?
Kommt auch echt drauf an, weil es gibt auch Pflanzmaschinen, wo nur eine Person hinter sitzt. Mhm. Ich sag mal, 3-4 Hektar kann man schon schaffen am Tag.
Wie muss denn der Boden sein? Das will ich jetzt natürlich als Landwirtin einmal kurz wissen. Also welche Bodenbeschaffenheit?
Die Nordmanntanne ist erstmal relativ anspruchslos. Sie kommt aus dem Kaukasusgebirge, ist dort auch allen möglichen Wetterkapriolen ausgesetzt und natürlich auch so ein Gebirgsboden, sage ich mal, wo sie dann tatsächlich wächst. Es gibt eigentlich kaum Böden, auf denen die Nordmanntanne nicht wächst. Das ist das Schöne. Also
Relativ anspruchslos.
Wie sieht es jetzt aus? Das ist meine Standardfrage, aber mich interessiert es, wenn Kuhlage jetzt auf seinen Balkon einen Topf hinstellen würde und da einen Setzling reinsetzen würde, würde das klappen?
Das klappt auf jeden Fall, aber, und jetzt kommt das große Aber, die Nordmanntanne hat eine Pfahlwurzel, das heißt, die Wurzel geht genauso tief in die Erde, wie der Baum oben rausguckt. Irgendwann ist der Spaß dann halt vorbei.
Oh.
Oder du brauchst einen sehr, sehr großen Topf.
Ja, und dann? Welche Aufgaben kommen dann?
Ja, dann wird der Baum, wie gesagt, gepflanzt und dann wartet man erstmal kurz ab.
Das ist nämlich jetzt wichtig zu erklären, weil ich glaube, die Hektis, die jetzt hier auch zuhören, die denken, ja, dann wartet man halt 12 Jahre ab.
Schön wär's, weil das wäre ein richtig cooler Job und dann wird's jeder machen. Aber so ist es halt nicht. Man wartet dann tatsächlich erstmal 1-2 Jahre ab. Natürlich, man muss Unkraut und Gräser und so weiter müssen das irgendwie im Zaum gehen. Genau, also das ist erstmal natürlich, gerade am Anfang, wenn die Pflanze sehr klein ist, ist es sehr... Also dann steht die schon in Konkurrenz mit Ungräsern und Kräutern und so weiter. Was aber inzwischen vielfach auch mechanisch gemacht wird, einfach durch eine mechanische Unkrautbehandlung. Und so richtig los geht es dann eigentlich ab dem 4. Standjahr, wenn der Baum in Form geschnitten werden muss.
Der muss in Form geschnitten werden?
Ja, der Verbraucher möchte ja gerne einen perfekten Weihnachtsbaum. Und früher hat man es tatsächlich so gemacht. Früher hat man, als mein Vater damit angefangen hat, vor über 35 Jahren, da hat man den Baum in die Erde gesteckt, dann hat man ein paar Jahre gewartet und dann hat man Geld verdient. So ist es halt inzwischen nicht mehr. Der Baum wird, wie gesagt, ungefähr im 4. Standjahr einmal mit einer Heckenschere wirklich komplett rund geschnitten, pyramidenförmig, wie man sich das so aus dem Bilderbuch vorstellt. Das wird natürlich alles mit der Hand gemacht. Und in den Folgejahren geht es dann weiter. Die Terminaltriebregulierung steht dann an, weil es möchte auch kein Verbraucher einen zu luftigen Baum. Das heißt, die Spitze, die ja jedes Jahr wieder neu wächst, muss einigermaßen kurz gehalten werden. Das Ganze macht man auch mechanisch. Es gibt so eine Zange, die nennt sich Topstopp-Zange.
Hey, das wäre auch ein gutes Landwort gewesen.
Ja. Und mit dieser Topstopp-Zange verletzt man quasi die Rinde von dem Vorjahrestrieb und dadurch investiert der Baum seine komplette Kraft erstmal in die Heilung dieser Wunde und nicht in dieses Spitzenwachstum. So, und dadurch bleibt die Spitze dann, ich sag mal, es hängt vieles dann ja vom Wetter ab.
Wir reden über Tierwohl, dabei müssen wir über Tannenwohl reden.
Ja, genau.
Die
armen Tannen, die dann verletzt werden. Das steht jedes Jahr wieder an, weil der Baum ja jedes Jahr wieder eine neue Spitze produziert. Und man möchte ja nicht, dass die Abstände zwischen diesen einzelnen Jahren zu groß werden, weil sonst wäre der Baum zu luftig.
Das ist ja fast schon Tannenbaumdesign, ne?
Ja.
Bevor wir auf die Frage kommen, wie du dazu gekommen bist, als du angefangen hast, hast du damals schon gewusst, was da auf dich zukommt mit diesem ganzen Geschnibbel und mit diesem Einritzen und sowas? Oder warst du eher auch so blauäugig, hast gesagt, naja, warten wir ab und dann geht das schon?
Also ich bin damit ja groß geworden, dadurch, dass mein Vater das gemacht hat. Und der hat eigentlich diesen kompletten Wandel ja mitgemacht. Also von diesem, was ich sagte, einfach einen Baum in die Erde gesteckt, abgewartet, also übertrieben, überspitzt gesagt, was die Bevölkerung denkt. Man wartet ab und dann bekommt man ganz viel Geld. Und wir haben uns dann ja hinentwickelt, insgesamt aber in Deutschland und in Europa, zu diesem perfekten Weihnachtsbaum. Und das ist die letzten Jahre so immer schlimmer geworden oder immer mehr geworden, dass man versucht, den perfekten Baum zu produzieren. Und von daher wusste ich ganz genau, dass das auf mich zukommt und dass es in die Richtung weitergehen wird.
Mhm. Aber jetzt hast du es gerade selber angesprochen, viel Geld. Ich finde, wenn man es so vergleicht, wie teuer ist heute so ein 1,70 Meter Baum? Was ist das, kostet so ungefähr?
Also pro laufende Meter liegt so die Spanne in Deutschland zwischen 23 und 30 Euro.
Genau.
Das heißt, für so einen 2-Meter-Baum kann man irgendwie so 50 bis 60 Euro vielleicht rechnen.
Und überleg mal, also ihr habt dafür 10, 12 Jahre gearbeitet, gewartet, gepflegt und am Ende bekommt ihr dafür eure 60 Euro. Und ich kann mir aber trotzdem irgendwie für das gleiche Geld einen Blumenstrauß kaufen. Und das ist nur ein halbes Jahr gewachsen. Also weißt du, das finde ich irgendwie im Vergleich, ja auch als Sonderkultur irgendwie dann doch nicht so, hätte ich jetzt die Vorstellung davon, als würdet ihr daran viel verdienen.
Nee, genau. Ich glaube, es ist eher so die Vorstellung gewesen, so dass man halt den Baum in die Erde steckt und dann halt einfach gar nichts mehr damit zu tun hat. So ist es aber halt nicht. Und von daher ist der Preis absolut gerechtfertigt. Und es ist nicht so, dass man damit jetzt so richtig gut leben kann. Oder also es gehört halt sehr viel Leidenschaft dazu. Es ist, denke ich, wie mit allem in der Landwirtschaft. Man muss da halt einfach für leben, für die ganze Geschichte.
Ja, und von einmal im Jahr Tannenbäume verkaufen, kann man nicht so richtig leben, hast du gerade gesagt. Deswegen habt ihr es ja auch irgendwie speziell angestellt, ne? Also ihr macht ja das ganze Jahr über Weihnachtsbaumvermarktung. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich kann ja nicht im Juli, denkt ja keiner an Tannenbaum.
Also ich habe den Betrieb eigentlich im Rahmen der Übergabe, habe ich gesagt, ich möchte weg vom Großhandel. Wir haben früher nur Großhandel gemacht.
Also, was heißt das? Was ist der Unterschied?
Ja, Großhandel halt wirklich, der LKW kommt und holt einen LKW voll Bäume ab und dann geht er in irgendeinen Supermarkt, in irgendeinen Baumarkt. Das haben wir früher gemacht. Wir haben dann die Betriebsfläche verkleinert und haben uns auf Direktvermarktung spezialisiert. Und weil mir aber halt auch bewusst geworden ist, dass wir das einzige Produkt, zumindest ist mir bisher noch keins eingefallen, haben, was ein richtig krasses Verfallsdatum hat. Am 24.12. ist der Baum nichts mehr wert. Nichts mehr. Im Vergleich, man sagt jetzt immer, okay, Spargelsaison läuft irgendwie bis 24.06., Erdbeeren und so weiter, hat alles auch irgendwie einen Ablauf da. Hat es ja aber eigentlich gar nicht, weil ich kann auch noch 3 Tage später Spargel verkaufen oder Erdbeeren. Aber der Weihnachtsbaum am 24.12., alles,
oder
was dann
Menschen,
noch da
ist. Die Nachfrage ist danach noch da, weißt
noch
du?
Da.
Also ich habe trotzdem noch genau. Spätsommer irgendwie Lust auf Erdbeeren oder Spargel.
Ja.
Man würde es kriegen.
Und das heißt, also oder auch Äpfel, ne? Also weil viele sagen immer, naja, das ist ja wie so ein Apfelbauer. Das ist ja, der lebt ja auch das ganze Jahr davon. Ja, der kann aber auch seine Äpfel einlagern und kann die auch noch im Februar wieder verkaufen oder im März, wenn er hofft, dass die Preise besser sind oder dass er dann irgendwie ein neues Projekt hat, was er machen möchte. Das funktioniert halt bei uns nicht. Und ja, der Baum verliert halt am 24.12. um 12 Uhr seinen Wert. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, aber irgendwie ist das Risiko ganz schön groß. Und ich brauche vielleicht auch noch einen Plan A, B und C, und um diesen Betrieb ganzjährig auf gesunde Beine zu stellen.
Und was hast du dir dann überlegt?
Ja, dann habe ich erstmal mit meinen Eltern eine neue Hofstelle gekauft und habe gesagt, so, hier ist doch super, hier machen wir jetzt mal einen neuen Hof auf, weil wir hatten bis dato gar keinen. Also wir haben nur quasi echt nur LKW-weise verladen.
So, jetzt muss ich dich hier ganz kurz unterbrechen, weil ich weiß, dass uns viele Hektis zuhören, die auch keine Landwirte sind. Wie bist du dann an deine Hoffläche gekommen?
Ja, und wo hast du vorher dann gewohnt mit deiner Familie als Landwirtin? Ich denke immer, man hat einen Bauernhof und dann hat man eine Fläche dazu und dann geht's los. Aber geht das ohne?
Das geht ohne. Also mein Vater ist gelernter Tischler gewesen und hat das halt wirklich in den 80ern irgendwann aus Jux und Dollerei mit einem Kumpel auf einem Stück Ackerland diese Bäume gepflanzt. Und
als Hobby?
Als Hobby. Und wir wohnen auf einem sehr schönen, sehr ländlichen, sehr großen Grundstück, aber halt nicht auf einem Bauernhof. Und da bin ich auch nicht groß geworden auf dem Bauernhof. Und wir haben dann halt immer die Bäume bei einem Bekannten auf der Hofstelle verladen. Weil wir brauchten ja einfach, für diesen Großhandel brauchten wir nicht viel. Wir brauchten eigentlich nur einen Weg, wo der LKW kurz anhalten kann und beladen wird. Und dann habe ich diese Hofstelle bei uns im Ort gefunden Und wir hatten damals ja schon den landwirtschaftlichen Betrieb. Ja, und dann habe ich gesagt, komm,
wir kaufen jetzt. Wieso hattet ihr damals einen landwirtschaftlichen Betrieb?
Weil mein Vater damals ja schon dieses Großhandelsgeschäft mit dem Weihnachtsbaum hatte, weil wir ja schon selber produziert haben, weil wir selber erzeugt haben, aber halt ohne Hofstelle.
Ah ja.
Mhm. Genau, und dann haben wir gesagt, Attacke, jetzt geht's los und haben uns die neue Hofstelle gekauft, auf der wir jetzt seit 2018 sind.
Und du hast selbst gesagt, wenn man Tannenbaumanbauer ist, dann braucht man eine Kombination aus Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Wie hast du dich dann auf deinen Beruf vorbereitet?
Für mich war das nie klar, dass ich Landwirt werde oder Bauer oder was auch immer. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe ganz normal eine Ausbildung zur Versicherungskauffrau gemacht, habe ich Bankkauffrau gelernt, habe ich Bankbetriebswirtschaft studiert.
Wie?
Und irgendwann war dann so der Punkt, dass mein Vater meinte, ja gut, also irgendwer muss das jetzt mal weitermachen oder ich kann es eigentlich auch sein lassen. So. Und da meinte ich, nee, okay. Und ich hatte ja schon auch verstanden, dass er das irgendwie toll finde und dass wir auch damit Geld verdient haben als Familie. Und da habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich das. Und es gibt auch, glaube ich, für Weihnachtsbäume keine richtige Ausbildung, die einem total viel bringt. Also es würde mir mit Sicherheit total helfen, wenn ich ein bisschen mehr Landwirtschaft, sag ich mal, wüsste, weil Landwirtschaft ist für mich manchmal echt so
komplex.
Sehr komplex und zumal auch dadurch, dass wir eine Sonderkultur sind, wir bekommen keine Förderung, wir bekommen keine Fördergelder, all diese Dinge passieren bei uns überhaupt nicht.
Nee, kriegt ihr nicht mal Agrardieselzuschuss?
Doch, haben wir aber ehrlicherweise auch nie beantragt irgendwie. Also wir haben uns damit nie befasst. Unser Betrieb war immer völlig autark von all diesen Dingen. Und das war auch das Problem dann bei dem Kauf dieser Hofstelle. Also wir wurden halt auch nirgends geführt so richtig. Also wir waren zwar bei der Landwirtschaftskammer gemeldet, all diese Dinge, aber wir sind halt echt so ein Sonderkulturbetrieb. Und das ist eigentlich bei allen Weihnachtsbaumbetrieben so, außer natürlich, sie haben normale Landwirtschaft. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung. Ich muss aber sagen, dass mir, glaube ich, die reine Landwirtschaftsausbildung auch nicht wirklich geholfen hätte im Bereich Weihnachtsbäume. Und Forstwirtschaft ist auch schon wieder was anderes. Also man kann sich sehr viel im Weihnachtsbaumbereich selber aneignen durch einfach machen, ausprobieren und halt bei den Eltern abgucken sozusagen, wie es funktioniert.
Aber damit hast du das Problem noch nicht gelöst, dass am 24. denn kein Tannenbaum mehr gekauft wird. Was machst du den Rest des Jahres dann?
Also abgesehen von der Pflege, wir haben inzwischen Hofcafé, wir haben Hofladen und meine Schwester und ich haben auch ein Label rund um den Weihnachtsbaum gegründet sozusagen als reinen Online-Shop und verschicken dort zu Weihnachten Weihnachtsbäume im Karton zu den Kunden nach Hause, also per Paketdienst.
Die machen das?
Also das machen ganz viel.
Ja, doch,
die machen das.
Also wirklich jetzt auch so ein 1,70 Meter Baum?
Ja, bis 2,50 Meter verschicken wir die. Und kann man sich halt einfach nach Hause bestellen. Und dann haben wir uns damit beschäftigt, so hey, was kann denn eigentlich die Tanne oder halt auch die Fichte? Also ist ja erstmal egal, weil für den Kunden ist der Weihnachtsbaum ist eine Tanne, Punkt. Also ob das jetzt botanisch alles korrekt ist, aber es ist erstmal eine Tanne.
Ja,
und Weihnachtsbaum, genau. Und dann haben wir halt gesagt, okay, lass uns doch mal gucken, was man so kann. Dann haben wir festgestellt, dass die Leute damit früher Likör gemacht haben und sich einen Geist gebrannt haben und weiß ich nicht.
Und Badezusatz, oder?
Badezusatz, ne? Ja. Also gibt es ja viele Dinge, ne, die irgendwie die Leute früher gemacht haben, so auch gerade mit Fichtennadeln und so weiter. Und dann haben wir halt gedacht, komm, lass das doch mal machen. Und haben da unser Label gegründet. Das war 2018 oder so dann. Und haben damit jetzt so eine eigene Hoflinie sozusagen, die auch in ganz vielen anderen Hofläden steht.
Was macht ihr jetzt alles für Produkte, abseits vom Weihnachtsbaum?
Also wir haben Spirituosen in allen möglichen Variationen. Also ein Whisky, ein Gin, ein Likör. Ja, und dann haben wir halt noch wen kennengelernt, der so auf Beauty-Produkte aus ist. Ja, mit dem haben wir halt so eine kleine Beauty-Linie, also Handcreme und so, was halt alles unser Gefühl von Weihnachtsbaumkultur widerspiegelt.
Was sagt dein Vater jetzt zu deinem Weihnachtsbaum-Imperium mit Kaffee und den ganzen Produkten?
Also der findet das, glaube ich, schon cool, dass wir das irgendwie weitermachen und freut sich da natürlich total drüber. Aber naja, das ist vielleicht auch nicht immer so einfach, wenn man da dann so Töchter hat oder eine Tochter, die das so total vorantreibt. Meine Schwester ist dann auch noch gelernte Marketingkauffrau, also die hat dann auch noch ständig irgendwie so Ideen und Ja, deswegen, also es ist für ihn schon viel, viel, viel Neuland, aber er lässt uns machen und geht den Weg halt voll mit.
Ich könnte mir vorstellen, dass einige Hektis, die jetzt hier zuhören, gar nicht mehr persönlich einen Weihnachtsbaum haben. Es gibt ja auch so eine Welle von Leuten, die dann sagen, ich schaue da einem Baum beim Sterben zu, um jetzt mal ganz dramatisch zu sein, und es ist nicht nachhaltig ist. Und die kaufen sich dann irgendwelche Holzbausteine, die man übereinander legt, und dann sieht es am Ende irgendwie auch aus wie ein trister Tannenbaum. Merkt ihr sowas schon an euren Verkaufszahlen? Und was ist deine Antwort darauf? Seid ihr so unnachhaltig?
Also wir merken es bei uns auf dem Hof zum Glück nicht. Aber der Gesamtmarkt, ich bin im Vorstand vom Europäischen Weihnachtsbaumverband, der Gesamtmarkt merkt es total krass. Die Leute sagen genau das, was du gerade gesagt hast. Ich schaue doch keinem Baum beim Sterben zu. Ich will doch nicht, dass jemand in meinem Wohnzimmer stirbt. Also das sind schon sehr krasse Ansichten. Und aus meiner Sicht ist es alles vollkommen falsch verstandenes Umweltbewusstsein, was ich wahrnehme. Weil die Leute halt echt denken, wir holzen den Wald ab. Also Waldsterben ist einfach ein Begriff, den schnappen die irgendwo auf. Ja, okay, der Weihnachtsbaum, der Wald stirbt, wenn ich mir einen Weihnachtsbaum hole. Dabei gibt es eigentlich nichts Schlimmeres, als A, auf den Naturbaum zu verzichten und B, sich dann noch einen Plastikbaum zu holen. Also krasser geht's eigentlich gar nicht.
Also die Plastikbäume, da gibt's Untersuchungen, sind eigentlich von der Ökobilanz über einen langen Zeitraum gerechnet besser als echte Bäume. So ein Plastikweihnachtsbaum kommt im Durchschnitt auf rund 48 Kilogramm CO2 und müsste 17 Mal aufgestellt werden, um dann eine bessere Ökobilanz zu haben. So, also unterm Strich muss man schon sagen, so ein Plastikbaum klingt jetzt erstmal noch so, Plastik.
Dass diese Zahl jetzt von dir kommt, cooler, hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Naja, also auf lange Sicht ist so ein Plastikbaum von der Ökobilanz her besser. Das kann man schon so sagen. Aber 17 Mal muss man sie nie aufstellen, ne?
Das macht halt keiner. Das ist das Krasse. Also der Baum fliegt in der Regel nach 3 bis 5 Jahren raus, weil er nicht mehr gefällt, weil er porös wird oder. Also gibt es die Unterschiede. Oder weil er halt staubig ist oder weil man umzieht und ihn dann entsorgt. Und das große Problem bei den Plastikbäumen, also ich bin immer der Meinung, es gibt einen Grund, weshalb man einen Plastikbaum nimmt. Also ein Hotel, wo der 8 Wochen steht oder Brandschutzthemen. Da macht das mit Sicherheit Sinn, aber für den Privathaushalt macht es halt einfach überhaupt gar keinen Sinn und man tut der Umwelt nichts Gutes, weil es ist ein Plastik, was nicht recycelt werden kann. Also es ist wirklich das krasseste Plastikprodukt, was definitiv so nie wieder für irgendwas anderes benutzt werden kann.
Naja, und ich kann mir auch vorstellen, dass so ein natürlicher Weihnachtsbaum, der bindet ja auch CO2. Man muss so einen Plastikbaum ganz lange benutzen, damit der Sinn macht. Aber so ein natürlicher Weihnachtsbaum, der müsste ja CO2 binden, oder?
Genau, ich habe auch mal nach eine Zahl rausgesucht. Und zwar habe ich herausgefunden, dass eine Weihnachtsbaumkultur innerhalb von 10 Jahren 145 Tonnen CO2 bindet, 300 Tonnen Staubpartikel und er produziert auch noch 100 Tonnen Sauerstoff.
Ja.
Und ich fand auch interessant, dass ja in Deutschland aktuell und auch immer noch 25 bis 30 Millionen Weihnachtsbäume jedes Jahr gekauft werden. Also offensichtlich gibt es noch ganz schön viele Menschen, die das machen. Und wenn man jetzt versucht, an diesen Nachhaltigkeitsaspekt wieder zu denken, was sagst du zu den Weihnachtsbäumen, die man vielleicht im Topf kaufen könnte? Ist das eine Möglichkeit? Und wenn nein, warum nicht?
Ja, also
weil wir kommt haben ja schon was an. Von der Wurzel gehört, dass sie relativ tief ist. Wie soll das gehen?
Ja, kommt drauf an. Es gibt 2 Varianten. Die eine Variante, die es in der Regel gibt, ist ein topfgedrückter Baum. Das heißt, der Baum wird ausgegraben, aber dabei wird die Pfahlwurzel gekappt und er wird einfach nur in einen Topf mit Erde wieder reingesteckt. Das sind in der Regel die günstigen Topfbäume, die es halt gibt. Und ja, der hat eigentlich keine Chance, um es auf den Punkt zu bringen, wirklich wieder anzuwachsen oder da jemals wieder richtig in Fahrt zu kommen.
Ich habe auch mal gelesen, dass der es dann doch nicht so richtig in diesem warmen Wohnzimmer schafft, neben dem Kamin. Und dass die Leute dann verständlicherweise den dann am Ende vielleicht doch eher wegschmeißen. Genau. Und damit schmeißen sie ja auch die Erde weg, die der Landwirt mit ausgehoben hat, um den Baum wegzugeben. Das heißt, als Landwirt trägt man jedes Jahr seine eigene Erde vom Acker.
Genau, deswegen geht man. Oder was heißt deswegen, aber man macht es halt inzwischen auch in Teilen so, dass sie halt einfach topfgezogen sind. Und das sind dann die Bäume, die auch wieder anwachsen und die man sich auch vermeintlich mieten kann. Da hat man aber genau das Problem, was du gerade schon angesprochen hast. Der Baum ist jetzt im Herbst einfach draußen. Der wächst dann halt in einem Topf und wird öfter unterschnitten, sodass diese Pfahlwurzel sich nicht ausprägt. Mhm. Und er ist aber dann warum hält die Nadel so lange? Der Baum stellt ja seinen Stoffwechsel, vereinfacht gesagt, die stellt er ein und dann passiert Folgendes. Der Baum geht dann in so einen Winterschlaf, in so eine Starre. Jetzt ist er in so einem Topf, hat volles Leben, kommt ins Wohnzimmer und denkt, jetzt ist Frühling.
Attacke.
Jetzt geht's ab. Dann fängt er an, wieder zu arbeiten. Und wenn er im Januar wieder nach draußen kommt, ist es in der Regel kalt. Er ist aber schon wieder auf Sommer getrimmt und dann geht er meistens doch ein. Das okay. heißt, dieses Topfding, ja, kann eine Alternative sein, aber nicht, also auch da nicht kaufen, weil man jetzt denkt, man tut dann das Richtige, sondern das Richtige tut man mit einem Naturbaum und wenn man keinen Plastikbaum kauft. Und alles andere, was man als Naturbaum kauft, ob es ein Topfbaum ist oder ein geschlagener, ist aus meiner Sicht echt egal.
Mhm. Ich will noch mal ganz kurz einen Schritt zurück machen, weil ja auch immer wieder gesagt wird, in Deutschland gibt es so viele Monokulturen. Jetzt sagst du, ihr habt jetzt 35 Hektar. Da stehlen jetzt nur diese Tannen. Ich fach jetzt mal so ganz blauäugig. Also wir reden immer darüber, dass der deutsche Wald kaputt geht, weil zu viele Nadelgewächse nebeneinander stehen. Dann kommt ein Sturm, der pustet die um. Dann gibt's Schädlinge, die können sich von einem Baum zum nächsten fortbewegen und so weiter und so fort. Denkst du nicht manchmal, das ist nicht gut, was ich hier mache mit diesen Monokulturen?
Also für mich ist die Weihnachtsbaumkultur keine klassische Monokultur. Also natürlich, es wachsen dort nur Nordmann-Tannen in unserem Fall. Aber gerade in den späteren Standjahren kann halt die komplette Begleitflora dort wachsen, wie sie lustig ist. Also durch die Bäume passiert dort nicht sonderlich viel. Es kann wirklich Leben entstehen. Es ist für viele Bodenbrüter einfach ein super guter Schutz. Es leben Kaninchen da drin, Spinnen ohne Ende, ganz schrecklich, wenn man die Bäume etikettiert und die einem dann um den Kopf laufen, so ungefähr. Nein, aber es ist schon eine Kultur, die ja innerhalb von dieser oder von diesen 10, 12 Standjahren, die sie halt hat, sehr, sehr viel Lebensraum bietet einfach für Tiere. Und klar, dann nach 10, 12 Jahren wird sie in der Regel einmal komplett umgebrochen. Das heißt, es wird gemulcht, es wird gefräst, die restlichen Bäume kommen weg. Das passiert, klar, also steht außer Frage. Aber es passiert halt im Vergleich zu vielen, vielen anderen Sachen nur alle 10 Jahre einmal und nicht jedes Jahr sozusagen.
Das heißt also im Sinne der Bodennachhaltigkeit und des Bodenschutzes wird nur alle 10 Jahre, alle 12 Jahre, das passiert bei einer normalen Landwirtschaft irgendwie häufiger, Maya?
Also ich habe gerade, als du erwähnt hast, wie groß euer Betrieb ist mit 35 Hektar. Ja. Genau, wir haben ja auch Felder, die teilweise 33 Hektar allein schon groß sind. Und darauf wächst dann auch meistens eine Kultur, die wir aber natürlich in der Fruchtfolge immer wechseln. Aber bei uns ist es jährlich ein Wechsel.
Mhm. Ja. Aber ich will noch mal eine Frage stellen. Also ich weiß das selber, weil ich habe früher als kleiner Junge bei meinem Onkel mal so kleine Setzlinge, ich meine, pflegen müssen. So, der hat ein paar Tannen da gepflanzt und hat mir so ein Messer und eine Schere in die Hand gegeben und hat gesagt, Andreas, sorg jetzt mal dafür, dass das ganze Gras da um die Bäume wegkommt. Und das war eine schreckliche Arbeit, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir nicht gefallen. Aber es gibt doch auch Pflanzenschutzmittel, es gibt doch auch Pestizide, die man da einsetzen kann. Macht ihr das etwa nicht?
Doch, also wir sind ein konventioneller Betrieb, dazu stehe ich auch und ich glaube auch, dass man die Nordmann-Tanne oder generell den Weihnachtsbaum wirklich konventionell sehr, sehr gut erzeugen kann, aber mit möglichst wenig Pflanzenschutzmitteleinsatz. Also in den ersten Jahren braucht man auf jeden Fall oder muss man sie einsetzen, weil einfach die Begleitflora auf dem Acker ansonsten zu krass wäre für diese kleine Jungpflanze.
Das heißt, das Gras, die Kräuter,
und
die
so weiter. Genau. Es gibt viele und auch wir haben im Betrieb einen kleinen Rasenmäher, so nenne ich ihn immer. Damit fährt man inzwischen zwischen den Reihen durch und mäht das Ganze aus. Das funktioniert ganz wunderbar, weil eigentlich ist es auch schön, wenn alles ordentlich grün ist und nicht das nackte Ackerland da rausguckt. Aber ab dem vierten Standjahr passiert dort ehrlicherweise relativ wenig, weil der Baum dann so groß ist, dass kaum noch freie Fläche darunter ist, also was das Thema Unkraut angeht. Was gibt es für gefährliche Sachen? Es gibt natürlich Läuse, die bekämpft werden müssen, hat aber auch den Hintergrund, dass der Kunde ehrlicherweise auch keinen Bock hat, nachher Läuse in seinem Wohnzimmer zu haben, die dann halt schlüpfen irgendwie. Ansonsten.
Pilze?
Pilze gibt es, aber wir zum Beispiel bei uns im Betrieb hatten die letzten 5 Jahre, haben wir keine einzige Pilzerkrankung gehabt und auch nicht bekämpfen müssen. Also das sind so Sachen, und zum Beispiel dieses ganze Läusethema wird halt in der Regel mit Schwefel behandelt. Also auch da jetzt nicht irgendwie mit den Hardcore-Pflanzenschutzmitteln oder so, sondern aus meiner Sicht ist es halt wirklich, und ich will gar nicht diesen Vergleich machen zur normalen Landwirtschaft, aber es ist wirklich so vergleichsweise wenig, dass es echt nur eingegriffen werden muss, wenn die Kultur gefährdet ist.
Es gibt ja immer Leute, die sagen, ja, jetzt habe ich diesen gespritzten Baum bei mir. Es ist nicht gefährlich, wenn es warm wird und das dünste dann aus und so.
Also es gibt Untersuchungen dazu. Also A, wird niemand in einer Weihnachtsbaumkultur, die verkaufsfähig ist, über Kopf noch anwenden. Also keiner würde über eine Überkopfanwendung über den Weihnachtsbaum geben. Wenn, dann wäre es vielleicht eine Zwischenreihenbehandlung. Auch dafür gibt es inzwischen Maschinen, dass man wirklich nur zwischen den Reihen das Unkraut behandelt, wenn man denn Pflanzenschutzmittel einsetzen muss. Und dieses Thema Ausdünstung, der Baum dünstet nicht aus. Also dazu gibt es Untersuchungen ohne Ende. Das kann man ohne Bedenken machen. Und ich glaube, du hattest ja vorhin schon mal die Sendung mit der Maus, glaube ich, da zitiert. Die Sendung mit der Maus hat, glaube ich, auch mal irgendwie was gebracht. Man könnte 2 Weihnachtsbäume essen und es wäre nicht schlimmer als 5 Kilo Karotten oder so.
Früher haben also doch Elefanten Weihnachtsbäume gegessen, ne?
Die Tiere, also bei uns auf dem Hof, unsere Alpakas, unsere Ziegen, die kriegen alle die Weihnachtsbäume. Und auch da, ich kriege so viele Anrufe von Leuten, kann ich denn jetzt meiner Ziege diesen Baum geben oder stirbt sie dann? Nee, also die Ziege, die stirbt nicht. Also um Gottes Willen, das sind echt so, ich weiß auch gar nicht, warum die Leute diese Horrorgeschichten haben. Und das ist so krass einfach. Und ich denke mir, was man halt den ganzen Tag
isst. Ich kann schon verstehen, wenn man so ein bisschen die Medien verfolgt, dass man dann so ein bisschen vorsichtig ist. Und umso schöner, dass es diesen Podcast hier gibt. Wo wir aufklären können. Und wir kommen jetzt direkt erstmal. Einmal will ich sagen, dass 90% aller Tannenbäume, die wir in Deutschland haben, aus konventionellen Anbau kommen. Und das ein Unterschied zum Beispiel ist, dass bei den Bio-Tannenbäumen, glaube ich, hauptsächlich noch die Schafshaltung inkludiert ist. Also inbegriffen ist. Also dass die.
Machen viele. Braucht man aber halt auch dann echt genug Fläche, ne? Weil sonst fressen die Schafe irgendwann auch die Bäume an.
Ja, genau. Die sind irgendwie besonders.
Die fressen normalerweise keine Bäume. Also das sind die Shropshire-Schafe. Die essen keine Bäume, essen halt wirklich nur die Unkräuter und Ungräser auf dem Acker. Aber ja, wenn die halt nicht genug haben, dann gehen sie auch gerne an die Bäume.
Ja, genau. Was passiert denn heutzutage mit den Bäumen, die wir alle aus dem Fenster werfen nach dem 24. Wie werden die entsorgt?
Ja, also in den meisten Städten holt ja die Stadtreinigung die Bäume ab. Dann werden sie halt ganz normal kompostiert. Aber es gibt auch, also bei uns zum Beispiel holt die Jugendfeuerwehr die Weihnachtsbäume ab. Die werden geschreddert inzwischen, weil man sie nicht mehr verbrennt. Genau. Und dann
können die wiederverwerten? Also die werden dann zu euch gebracht? Nein.
Nee, die Jugendfeuerwehr bei uns zum Beispiel im Dorf, die macht dann so ein Schredderfest, so nennen die das. Dann schreddern sie die Bäume und dann kann man sich nachher das Geschredderte wieder mitnehmen für einen Garten. Ansonsten die Bäume, die bei uns auf dem Hof übrig bleiben, die kommen aufs Feld, werden gemulcht und werden ganz normal dem Kreislauf wieder zugeführt.
Ah, perfekt. Das wäre nämlich jetzt meine zweite Frage gewesen. Nachdem man da selbst irgendwie den Baum geschlagen hat und nach Hause genommen hat, was dann da mit dem Baumstumpf passiert?
Ja, der Baumstumpf bleibt halt erstmal da, bis das Feld tatsächlich komplett abgeerntet ist. Und dann würden wir irgendwann mulchen, fräsen und dann bleibt es in der Erde.
Und ich kann mir auch so vorstellen, dass jede einzelne Baumreihe ein Baumalter hat, dass man möglichst gleich alte Bäume nebeneinander hat. Oder ist es eher versetzt?
Und trotzdem wachsen. Nee, genau. Also man hat das schon so, dass wenn man die Kultur anlegt, legt man eigentlich die Kultur einmal an und dann hat alles dasselbe Alter. Aber trotzdem, auch da gibt es halt Bäume oder Herkünfte, die schneller wachsen. Die sind dann ein bisschen luftiger und sind aber schneller groß. Dann gibt es andere, die wachsen ein bisschen voller. Die sind dann halt ein bisschen kleiner. Also so, dass man auch durchaus in einer Kultur, obwohl es das gleiche Pflanzjahr ist, unterschiedliche Größen haben kann.
Okay, ich habe noch eine Frage zum Wasserbedarf. Wie sieht es denn da aus? Müsst ihr irgendwie bewässern, damit sie so auch mal die trockenen Dürrejahre irgendwie schaffen?
Ja, wir müssen tatsächlich die Nordmantanne nicht bewässern, denn durch die lange Pfahlwurzel zieht die sich aus den tieferen Erdschichten ohne Probleme die Feuchtigkeit. Was aber viele nicht wissen, wenn eine Bewässerungsanlage in Weihnachtsbaumkulturen steht, dann dient sie einfach nur dem Schutz, und zwar der Frostberegnung im Grunde genommen. Genauso wie in einem Obstbaubetrieb. Einfach dafür, dass wenn im Mai die jungen Triebe kommen, dass sie nicht abfrieren. Und deswegen gibt es Bewässerung in Weihnachtsbaumkulturen und nicht, weil wir die Bäume zum Wachsen bewässern.
Ja, hatten wir auch schon mal als Landwort.
Wenn ich jetzt einen Tannenbaum brauche, kann ich zu dir kommen und mir selbst einschlagen oder sind die schon fertig und ich suche mir nur einen aus?
Beides,
okay. Ich brauche jetzt mal den ultimativen Tipp, weil irgendwie ist man ja doch so ein bisschen ahnungslos und meistens sind die da schon zusammengebunden in so einem Netz. Du als Profi, worauf muss ich achten, um so einen richtig schönen, wohlgeformten Baum bei mir in der Wohnung zu haben?
Also A, glaube ich und weiß
ich. Und einen, der auch lange frisch bleibt.
Ja, also A, wirklich, die Kunden kaufen den Baum mit dem Herzen, weil manchmal denke ich, oh mein Gott, was nehmen die sich für Bäume mit Hilfe? Aber die sind glücklich. Und
die dann einfach lustig aussehen und dann nehmen sie auch den krummeligen Gewachsenen.
Oder weil das Kind sagt, oh mein Gott, das ist aber dieses Jahr unser Baum und dann, ja. Also das ist, glaube ich, erstmal Punkt 1. Und ansonsten sollte man halt, wenn man einen gesägten kauft, darauf achten, dass die Schnittstelle noch frisch ist. Das sieht man, wenn die noch hell ist und noch nicht verharzt ist. Das ist wichtig, dass der Baum jetzt nicht irgendwie Schleifspuren hat. Und ich würde ihn mir auf jeden Fall vorher halt angucken. Ich würde nie einen Baum im Netz kaufen. Aber das ist meine eigene Meinung. Ja, und dann, bevor man ihn aufstellt, würde ich immer eine Scheibe unten nochmal absägen, den Baum in einem Eimer mit Wasser lagern, dass er halt wirklich nochmal Wasser ziehen kann, frisch, und ihn dann ins Wohnzimmer stellen erst und auch da gießen, gießen, gießen. Also 2 Meter Nordmanntanne brauchen schon so 2 Liter Wasser am Tag.
Übrigens, noch mehr Tipps für euren Tannenbaum. Also wie man ihn lange frisch hält, wie man ihn am besten aussucht, wie man ihn am besten schlägt und nach Hause transportiert. Also wirklich so einen richtigen Service-Podcast zum Thema Tannenbaum gibt es auch. Und den könnt ihr hören in der ARD Audiothek. Und zwar bei unseren Kollegen vom Garten-Podcast im grünen Bereich. In der Folge der perfekte Weihnachtsbaum. Auswahl und Pflege leicht gemacht. Wir müssen noch eine Sache klären. Warum reden wir die ganze Zeit nur über Nordmanntannen? Weil 80% der verkauften Bäume in Deutschland Nordmanntannen sind. Dann kommt, glaube ich, Blaufichte und der Rest sind Juckerpalmen oder irgendwas. Wir haben eine wichtige Sache noch vergessen und das ist mir fast ein bisschen unangenehm, dass wir jetzt zum Ende dieses Podcasts darauf zu sprechen kommen. Wir haben natürlich vergessen, dir nachträglich zur dreimaligen Ehrung zur deutschen Weihnachtsbaumkönigin zu gratulieren, Saskia.
Ja, vielen, vielen Dank.
Ja, wie muss man sich das vorstellen? Also kriegt man da so ein Zepter und so eine Krone?
Ja.
Oder? Wirklich?
Ja.
Wie wird man das?
Ich weiß gar nicht mehr, wie das damals war. Ich glaube, die haben in der Weihnachtsbaumbranche, was ja so eine richtig krasse Bubble für sich ist, haben die wen gesucht und dann war halt so ausgeschrieben, okay, zwischen 18 und 30 und weiblich und aus einem Weihnachtsbaumbetrieb und dann gibt es schon mal nicht mehr so viele, muss man auch sagen. Ja, und dann habe ich halt gesagt, ja komm, ich kann das ja mal machen. Und dann durfte ich 2 Jahre oder 2 Weihnachtsbaumsaison lang den deutschen Weihnachtsbaum repräsentieren. Also halt an Politiker, die Bäume übergeben.
Welche hast du da Prominente getroffen?
Nee, also ja, weiß ich jetzt nicht, ob die richtig prominent sind, so, aber halt, keine Ahnung, ne, beim Ministerpräsidenten, da halt den Baum mit übergeben, solche Geschichten halt.
Ja.
Aber da Königin zu sein, ist ja schon, Mensch, ich habe nämlich
vor allem 3 Jahre hintereinander.
2 waren es.
2.
Ja, ich weiß, das steht da immer, ne, 15 bis 17, ja. Mhm. Genau, ja.
Weil es gibt ja schon über 3300 Betriebe in Deutschland, die Tannenbäume anbauen. Und davon bist du die Königin gewesen.
Gewesen, ja. Außer Dienst Queen Mom.
So, und jetzt bist du hier bei uns im Podcast. Dabei hast du doch total Stress. Du bist doch mittendrin. Wer leitet denn jetzt den ganzen Bums?
Mein Vater.
Ach so.
Also, das läuft schon, aber bei uns ist jetzt halt echt Hauptzeit, ne?
Dann können wir uns ja endlich nur bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und hierher gekommen bist. Vielen, vielen Dank. Wir dachten vor der Weihnachtszeit, es ist ja bald soweit, es war ganz schön, darüber zu sprechen.
Ja. Und was nimmst du so mit, Maya? Was ist dein Fazit?
Mein Fazit ist, dass du selbst bei so einem positiven Thema wie dem Weihnachtsbaum wieder fiese Fragen gefunden hast über Monokultur.
Das ist mein Job.
Pflanzenschutzmittel, Pestizide, und ich habe mich sehr gefreut, dass wir darüber so ehrliche Antworten bekommen haben. Und ich nehme mit, dass man einen langen Atem dafür haben muss, 10 bis 12 Jahre warten muss, bis man da einen Baum fällen kann, und dass ich gut finde, dass wir noch in Deutschland die Tradition haben.
Ja, Und ja, klar, ich stelle da ab und zu auch mal die Fragen, die sind unappetitlich sind.
Ist auch
so
schön, ja.
Und nichts, was man tut, das kann man, glaube ich, auf alles, was es in diesem Leben gibt, nichts, was man tut, ist völlig nebenwirkungsfrei. Auch der Tannenbaum nicht. Aber ich glaube, in diesem Fall kann man sagen, es gibt weitaus Schlimmeres im Leben, als sich einen Tannenbaum zu holen und ihn sich in die Wohnung zu stellen. Das ist eine gute deutsche Tradition und es gibt ehrlich gesagt aus meiner Sicht, das ist so mein Fazit, nicht viel, was dagegen spricht. Zumindest mache ich persönlich das dieses Jahr guten Gewissens.
Ja, man so macht das übrigens schon seit dem 15. Jahrhundert und es war früher so das Zeichen der Hoffnung. Und ich finde es jetzt so ein bisschen Zeichen der Besinnlichkeit.
Ja, aber du hast ja keinen.
Ja, aber ich freue mich, wenn ich woanders sitze und eingeladen werde und selbst nicht die Tannen fegen muss.
Die Tannenbaumtouristin Maja Mokwitz klingelt wieder in Norddeutschland. Machen Sie sich auf Besuch gefasst. Ja, Saskia, was ist mit dir? Hast du eigentlich einen Tannenbaum?
Ja, ich habe einen Weihnachtsbaum, aber auch oftmals den letzten, den es auf dem Hof gibt.
Wirklich, das ist die letzte Krüppelkiefer, die noch drum steht?
Ja.
Hat die Charakter, ist das dann auch
ja
einer, die irgendwie krumm und krummelig da steht?
Ja. Also wenn ich ganz viel Zeit habe, dann nehme ich mir auch die Zeit und suche einen eigenen aus, einen richtig schönen. Aber meistens habe ich keine Zeit und dann nehme ich Heiligabend schnell noch einen mit nach Hause.
Es kommt auf die inneren Werte an.
Genau.
Auch bei der Weihnachtszeit.
Ja, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, Saskia.
Danke euch.
Hack die Post.
Und dann haben wir noch eine Hörernachricht, wo ich nur einen ganz kleinen Satz zitieren möchte. Und zwar hat uns jemand geschrieben, der gesagt hat, er sei kein Hekti, denn Hekti würde ihn an hektisch erinnern.
Mhm.
Und da würde ich jetzt gerne mal ihn jetzt hier ganz in der Öffentlichkeit mal fragen, ja, dann macht doch Vorschläge, wie sollen wir euch denn sonst nennen? Aber ich denke bei Hekti nie an hektisch.
Also mich hat diese Nachfrage auch das ein oder andere Mal erreicht, aber ich finde, wir brauchen da auch einen langen Atem. Wir ziehen das jetzt so durch, bis alle wissen, dass Hekti nicht hektisch sind, sondern Hektis sind unsere Hörerinnen und Hörer.
Richtig.
So wird's gemacht. Wenn ihr irgendetwas wissen wollt zu unserem Podcast, zu 63 Hektar, wenn ihr etwas von Maja wissen wollt, von mir, wenn ihr eine Frage habt, dann stellt uns diese Frage über 63hektar@ndr.de.
Wir freuen uns immer über Nachrichten.
Ja, und vor allem sagt uns mal, vielleicht machen wir mal eine kleine Umfrage. A, habt ihr überhaupt noch einen Tannenbaum bei euch zu Hause? Und B, ist es...
Wer schmückt den?
Wer schmückt den? Und vielleicht habt ihr noch einen wirklich echten Baum? Sagt ihr, ja, es muss sein. Oder seid ihr neumodisch und sagt, nee, ich mach die Plastiktanne.
Wir freuen uns auf eure Rückmeldung.
Und das war's für heute.
Jetzt darf ich endlich auch ein Stück Schokolade essen. Das habe ich mir nicht mitgebracht. Ich gebe dir auch was ab, Kuhlage.
Vielen Dank, frohe Weihnachten und
tschüss.
Bis dann.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mokwitz.